Die Folge 94. Zuerst kommt das Service Portfolio. Willkommen zum IT-Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Meinen heutigen Interviewgast habe ich in Wien auf dem CIO Summit kennengelernt. Er war bei mir in der CIO Arena zum Thema Geschäftsmodell der IT. Wir haben uns danach angeregt über das Service-Portfolio unterhalten. Ich mag es, immer wieder neue Menschen kennenzulernen und mich mit ihnen auszutauschen. Der Blog, der Podcast und meine Teilnahme an Veranstaltungen machen mir das alles möglich. Dafür bin ich sehr dankbar. Um etwas zurückzugeben, habe ich vor 3 Jahren das Service Nerds Camp ins Leben gerufen. Das Barcamp ist genau der richtige Rahmen, damit du mit anderen ITSM-Enthusiasten oder auch Verrückten ins Gespräch und den Austausch kommst. Es findet dieses Mal am 19. und 20. Oktober in Köln statt. Alle Infos dazu findest du auf www.servicenerds.camp. Lass uns zum Thema des heutigen Podcasts zurückkommen. Wenn du mal alle Folgen des Podcasts anhörst, wirst du feststellen, dass ich noch nie bewusst Portfolio-Management in den Mund genommen habe. Klar, im IT-Service-Katalog Bootcamp spielt das eine wichtige Rolle. Da gehen wir ja auch ins Eingemachte. Allerdings sehe ich es eher als die Lifecycle-Prozesse rund um den Service-Katalog. Genau das ist der Grund, warum ich heute mit Balint Ladany spreche. Er hat im Gespräch den Satz geprägt, dass das Service-Portfolio das Kommunikationstool zum Senior-Management ist. Das ist ein echt spannender Satz. Denk mal bitte darüber nach, was das bedeutet. Balint und ich sprechen darüber, was alles hinter diesem Satz steckt. Es entwickelt sich eine sehr schöne Diskussion. In meinem Kopf hat sich einiges bewegt und ich werde dir demnächst erzählen, zu welchem Schluss dieser Kopf gekommen ist. Am Anfang des Gesprächs ist Balint noch etwas aufgeregt. Du wirst hören, am Ende fliegen fast die Fetzen. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Balint, ich freue mich, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Stellst du dich bitte unseren Hörern selbst vor?
Ja, mein Name ist Balint Ladany. Servus Robert, danke für die Einladung heute. Ich arbeite bei der Firma Agfa und ich beschäftige mich bei meiner Firma, bei unserer Firma auch mit dem Portfolio und Katalog Service Delivery. Und ich verantworte auch für eine Region in Bezug auf IT, so wie wir es heißen, den ICS. Und das bedeutet Information and Communication Services.
Wir haben uns vor einigen Wochen in Wien kennengelernt. Da waren wir zusammen im Workshop. Da ging es um das Thema Geschäftsmodell der IT. Und du sagtest mir nachher, ja, also wenn man damit anfängt, dann braucht man als allererstes ein Service-Portfolio. Da dachte ich, okay, lass uns mal drüber reden. Was ist jetzt für dich das Service-Portfolio?
Service-Portfolio. Besser gesagt, ich würde das gleich am Anfang unterscheiden, Portfolio und Katalog. Und die sind beide wichtig, meiner Meinung nach. Und so wie ich es bis jetzt erfahren habe, diese zwei Begriffe sind nicht unbedingt immer klar für diejenigen, die sich damit beschäftigen und damit beschäftigen müssen. Portfolio selbst ist für mich ein Kommunikationstool, wo das Nutzen der Services oder der Dienstleistungen und also die Werte der, wenn wir über eine IT-Portfolio des internen IT oder der internen IT-Abteilung reden, dann die Werte dieser Abteilung und die Werte dieser Leistungen beinhaltet sind, um mit dem Senior Management zu kommunizieren, richtig kommunizieren, das in den Vordergrund zu bringen. Und Katalog ist eigentlich ein Transaktionstool, wo Transaktionen und Produkte des internen IT drin sind. Dieser Unterschied ist sehr gravierend, weil das Portfolio, so wie ich es sehe, hauptsächlich auch schon bei der Erstellung dabei hilft, um uns zu fokussieren, weil wir das dann nicht haben und sofort mit dem Katalog anfangen, dann die Anzahl der Services werden explodieren und irgendwie, das wird so eine Sammelsumme von Hunderten von Services, die sehr, sehr schwierig zu managen sind. Also das ist für mich der Unterschied zwischen Portfolio und Katalog. Und folgedessen, Portfolio kommt als erstes und nur nachher kann man einen richtigen Service-Katalog aufstellen.
Lass uns das mal bitte versuchen, etwas greifbarer zu gestalten. Okay. Was ich verstanden habe, Kommunikationstool mit dem Senior Management. Finde ich eine super Definition für so ein Service-Portfolio. Was würde das jetzt in der Kommunikation zum Senior Management alles enthalten? Dass wir vielleicht mal über 2, 3 Beispiele sprechen.
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, also was ist dann drin in dem Portfolio drin? Mhm. In beiden erstmal, also in dem Katalog und auch in dem Portfolio, sie enthalten beide Services, also Dienstleistungen. Hauptsächlich in dem Portfolio, wenn du die Services dort definieren möchtest, sind die wesentlichen Sachen für bestimmte Services drin, also Name, also eine Bezeichnung des Services, eine Beschreibung, wie denn das aussieht. Aber am wichtigsten ist der sogenannte Value Proposition oder das Nutzen, was dieser Service überhaupt für einen Wert fürs Business, fürs Geschäft hat. Und dadurch wird es auch klar ausgedrückt, was die dafür bekommen, wofür die bezahlen. Und dann unterschiedliche Komponenten und vielleicht auch noch Informationen darüber, welche SLAs man überhaupt in Bezug auf diese Services anbieten kann. Im Gegensatz dazu, in dem Katalog, der Katalog dient dazu, dass die es überhaupt mal bestellen können, was die haben wollen, detaillierter, auch Produkte und auch Dienstleistungen. Der wesentliche Unterschied ist, dass in dem Portfolio bei einem ziemlich großen, bei einer großen IT-Abteilung maximal 10, 12, maximal, wirklich maximal 15 Services drin sind. Und bei dem Katalog, das kann auch ganz locker bis auf 100, 120, 150, also ganz viel sein. Schlüsselfrage hier ist, dass man die Services selbst, die Dienstleistungen selbst richtig definiert. In vielen Fällen, das ist mal auch der erste Problempunkt, nämlich bei sehr vielen passiert es so, dass die das nicht einmal wissen, was überhaupt ein Service ausmacht. Und das ist die Schlüsselfrage hier, meiner Meinung nach, dass man das richtig versteht, was ein Service überhaupt ausmacht und was überhaupt drin sein muss. In vielen Fällen nämlich werden die Services definiert so, dass die dafür zuständig sind, Services zu definieren, die denken, dass es alles Service ist, wenn die ganz einfach am Ende der Bezeichnung ganz einfach das Wort Service dazu schreiben. Und das ist mal falsch. Wenn man einmal das richtig verstanden hat, was ein Service ausmacht, dann wird es viel leichter. Beispiele hast du von mir gewollt, glaube ich. Es ist zum Beispiel kein Service, wenn du sagst, Office 365 oder Lotus Notes oder PCs oder so etwas. Also die sind solche Sachen, die greifbar sind. Ja, Punkt 1, ein Service selbst ist immer imaginär, immer ungreifbar. Etwas, was du nicht ganz hundertprozentig auf den Tisch stellen kannst. Punkt 2, ein Service ist immer eine Aktion. Du führst es durch. Und wenn du diese zwei Hauptkriterien einhaltest, dann bekommst du mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich einen Service. Der Service sagt, was du lieferst und nicht das, wie du es lieferst. So ein Beispiel für eine richtige wertbasierte Service-Name oder Service-Definition ist wie zum Beispiel Collaboration Services oder Workplace Services oder so etwas. Aber ja, nicht so etwas, dass Mobiltelefone oder PCs oder ein Produkt zu nennen wie Alcatel oder Avaya. Das sind die falschen.
Na, das ist ja, wenn wir mal raus aus der IT gehen, ist ja ähnlich wie mit dem Fliegen. Das Fliegen von München nach New York ist ein Service. Genau. Dazu gehört jede Menge Leistungsbestandteile.
Ganz genau.
Wäre jetzt die Fluggesellschaft eine IT-Abteilung, dann würde sie wahrscheinlich massiv versuchen, das Flugzeug als Service zu verkaufen.
Ich habe irgendwo damals ein ganz gutes Beispiel diesbezüglich gelesen. Ich weiß nicht, von wem es war. Die Frage war an das Publikum, wie viele Bohrmaschinen normalerweise braucht ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben überhaupt? Und dann natürlich die Leute fangen dann zu schätzen, 2, 3, 4, 5 und so etwas. Und die Antwort darauf ist ganz einfach, kein. Weil die keine Bohrmaschine brauchen, die brauchen ganz einfach eine Möglichkeit, dass die Bilder an die Wand hängen können. also Service in dem Fall, Bilder an die Wand hängen können. Also das ist das, was sie wirklich brauchen. Die brauchen keine Bohrmaschine. Der Leistungsnehmer, der die Leistungen von der IT-Abteilung bekommt, der braucht nicht die Tools, der braucht nur das, die Services, die Leistungen, die sein Geschäft oder das Geschäft der gesamten Firma vorantreiben. Und ganz nur deswegen, so wie du es gesagt hast, wenn ich von A nach B kommen möchte, interessiert mich eigentlich nicht, ob es ein Fokker oder ob es ein DC oder ob es ein Boeing-Flugmaschine ist. Mich interessiert es, ob ich sicher von A nach B in eine gewisse Zeit kommen kann und mit welchen Mitteln, mit welchen Transportmittel, dass die Transportfirma das für mich löst, ist eigentlich nicht mein Problem.
So ist das. Und ich unterscheide da immer gerne zwischen Kunde und dem tatsächlichen Endkunden. Also alles genau. Von der IT-Abteilung, das ist mein Kunde. Also da unterscheide ich noch gerne zwischen Kunde und Nutzer. Das finde ich auch eine sehr sinnvolle und notwendige Unterscheidung. Und es gibt halt auch Services, die wirken bis zum Endkunden durch.
Ja, genau. Der Kunde für mich ist eigentlich immer der Endkunde. Weil der Endkunde ist derjenige, der mich dafür bezahlt letztendlich, was ich mache. Und dafür müssen wir bei der Firma alle zusammenarbeiten, dass die Firma dann die nötigen Einnahmen hat und dafür natürlich den Kunden das gibt, was die Kunden, also die Endkunden, wirklich brauchen.
Diese Aussage führt mich jetzt zu der vielleicht etwas ketzerischen, aber vielleicht gar nicht so dummen Frage. Brauchen wir denn eigentlich noch einen IT-Service-Katalog?
Redest du jetzt da gezielt übers Katalog oder Portfolio und Katalog zusammen?
Ich bin da immer recht unsauber. Ich meine damit beides zusammen.
Okay, gut. Also nochmal Portfolio, Kommunikationstool. Mhm. Portfolio ist das, was eigentlich der Überbegriff ist. 4, 5 normalerweise. Also wir haben zum Beispiel, glaube ich, mit 7 angefangen als Portfolio-Elemente und dann haben wir es eigentlich reduziert auf 5. Bei einer Firma, welche 13.000 Mitarbeiter hat und bei einer IT-Abteilung, welche, jetzt will ich dich nicht anlügen, so liegt irgendwo bei 500 Mitarbeitern. Und sehr unterschiedliche Services von Infrastruktur bis Applikationen, also alles drum und dran. Und jetzt sind wir bei 5 Portfolio-Services. Dahinter verbergen sich natürlich hunderte von Katalogelementen oder Katalog-Services. Und um auf deine Frage zu antworten, ob wir es wirklich brauchen, beziehungsweise was würden wir tun, wenn wir es nicht hätten. Ja? Wenn du es nicht hast, also Katalog, jeder kann eigentlich ein bisschen, jeder kann damit mitgehen, dass ein Katalog, wenn die Organisation nicht aus zwei Leute besteht, also die IT-Organisation, braucht man deswegen, weil dann man irgendwie auch die Kosten, diesen Chargeback, also die Kostenverteilung irgendwie dann meistern muss. Und man kann diese unterschiedlichen Kosten dadurch verteilen, dass man unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Leistungen definiert hat. Also Kostenverteilungsrunden auf jeden Fall. Da fängt jeder an und sagt, okay, gut, durch so einen Katalog kann ich meine Kosten verteilen, so ein Chargeback machen fürs Business. Das Problem damit, wenn man dann das nicht mit so einem Value Statement oder eine, wie sagt man schön auf Deutsch, Nutzendefinition oder Wertdefinition macht, ist das, dass diejenigen, also die Leistungsnehmer, wenn du es so willst, dann die Kunden, nicht die Endkunden, sondern die Kunden innerhalb der Firma, es nie begreifen werden, was die fürs Geld oder für diese Kosten bekommen werden. Und dann die IT-Abteilungen werden ab sofort irgendwie nur mehr Kostenfaktoren. Und alles, worüber wir reden, dass die IT-Abteilung und das interne IT selbst eine Rolle heutzutage übernehmen muss, wo er das Geschäft mitgestaltet, wird viel schwieriger sein, weil sie nicht als Partner, sondern als Kostenfaktor bezeichnet werden. Also die Diskussion zwischen internen IT und die Geschäftsorganisation passiert nicht mehr auf Augenhöhe. Wenn aber diese Werte, dieses Nutzen der IT-Abteilung richtig kommunizieren, richtig definiert und richtig kommuniziert wird, dann reden wir ab sofort über eine Kommunikation auf Augenhöhe, über eine Partnerschaft. Und dann gestalten wir, die IT-Abteilung und auch die Geschäftsorganisation, unsere Zukunft gemeinsam, so wie ich es sehe. Mhm. Eine Antwort auf deine Frage.
Nein, weil meine Frage ging in eine andere Richtung. Du sagtest, für dich steht der Endkunde im Mittelpunkt. Ja. Und da sollten wir vielleicht klären, ist der Endkunde für dich im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens?
Endkunde ist eigentlich außerhalb des Unternehmens.
Genau.
Endkunde ist eigentlich Kunde der Firma, also die externe Kunde der Firma.
Und jetzt hast du gesagt, mit dem Endkunden im Blick, der ist der, der mir das Geld gibt dafür, dass ich die Leistung erbringe. Und wenn wir jetzt sagen, der Endkunde ist außerhalb des Unternehmens und der ist das Maß der Dinge, dann stelle ich mir die Frage, ob wir ein isoliertes Serviceportfolio für die IT überhaupt benötigen oder ob wir da über ein Unternehmensportfolio reden müssen und das Ganze auf eine andere Ebene heben dürfen.
So wie ich es sehe, nach einer bestimmten Größe musst du dich entscheiden, was die Wertschöpfungskette überhaupt ist bei der Firma. Ja. Wenn die Firma klein ist, dann eigentlich, das kann also eine kleine Gruppe sein, gemischt aus interne IT und nicht interne IT-Leute, fünf Leute überhaupt bei der Firma, dann ist es schwierig, so etwas aufzustellen. Man kann meiner Meinung nach ohne ein Portfolio oder Katalog zu leben, einen eigenen Portfolio und Katalog zu leben, aber auf jeden Fall braucht die Firma, wenn die Firma überhaupt etwas verkauft, irgendein Portfolio und ein Katalog. Die IT-Abteilung, wie gesagt, solange es noch klein ist oder nicht so viele Services gibt, so wie ich es sehe, können dann mitbeteiligen. Ab sofort aber, wenn die Wertschöpfungskette so aussieht, dass die IT-Abteilung überhaupt etwas an eine andere Abteilung formal liefert, dann in diese Wertschöpfungskette optimalerweise für jeden Glied in dieser Kette müsste ein Portfolio bzw. ein Katalog aufgebaut werden. Also es sieht bei einer sehr großen Organisation, sieht diese Kette so aus, dass es ziemlich lang ist und jeder weiß, welche Services von demjenigen nimmt, der vor ihm in dieser Wertschöpfungskette steht. Ja? Und die Werte bzw. die Services werden dann klar ausgedrückt und letztendlich, wenn man zu den Kunden geht, dann weiß man auch, was man an die Kunden überhaupt, also Endkunden, anbieten kann. Es kann auch formalisiert werden zwischen den unterschiedlichen Abteilungen in dieser Kette, können formal auch OLAs aufgestellt werden, wo man es auch festgelegt, für welche Service, mit welcher Service-Level, welche Kosten und mit welchen Nutzen diese Services geliefert werden. Und letztendlich resultiert das dann so, dass zwischen der Firma und dem Endkunden dann irgendwann, wenn die Firma auch Services anbietet, beziehungsweise in Dienstleistungen anbietet an die externen Kunden, wird es in eine SLA formalisiert. Also die Antwort ist, ja, wenn die Firma nicht oder die Organisation nicht winzig klein ist, würde ich das für nötig halten, dass das Portfolio bzw. Katalog nicht nur für die IT-Abteilung, sondern auch in diese Wertschöpfungskette für jeden Glied in dieser Kette festgelegt ist.
Mhm. Womit ich jetzt noch ein ganz klein wenig zu kauen habe, oder woran ich noch ein ganz klein wenig zu kauen habe, ist, dass du sagst, es sind so irgendwas von 5 bis 15 Portfolio-Elemente. Magst du mir mal bitte so ein typisches Portfolio-Element beschreiben, damit ich eine Idee dafür bekomme, auf welcher Ebene das stattfindet und wie groß das ist, dass ich mir das vorstellen kann?
Ich sag dir ein Beispiel. Auf der höchsten Ebene kannst du solche Services definieren wie Infrastruktur Provisioning, also Bereitstellung, oder Managed IT Services, oder Security Services, oder sowas wie Manpower Services. Die sind sehr allgemein, ja? Das sieht man. Aber die beschreiben alle etwas, was du machst. Also Infrastrukturbereitstellung oder Bereitstellen der Infrastruktur sagt das, was du machst. Also nichts Greifbares, also nichts wirklich, kein Produkt sind drin. Auch wichtig dabei ist, dass es, wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass es auch keine Produkte drin sind, dass es so geschrieben wird, dass es jeder deine Kunden, sei es interne oder externe Kunden, falls es noch extern kommuniziert wird, verstehen, was dahinter sich verbirgt. Also kein IT-Terminus technicus wird darin verwendet, sondern mit menschlichen Wörtern verständlich beschrieben, was du dabei machst. Ja, dann schreibst du das an. Managed Service, wir verwalten die Systeme und wir sorgen dafür, dass das durch eine vorvereinbarte OLA oder Service Level Agreement dann die richtig funktionieren und die Erreichbarkeit und die Stabilität der Systeme so und so sein werden. Und das war's dann. Dahinter stellst du unterschiedliche Katalogelemente auf. Es können und müssen auch mehr spezifisch sein. Und da auf dieser Ebene kannst du dich schon die entscheiden, ob du diese Katalogdefinition auf zwei schneidest, nämlich ITIL propagiert einen sogenannten Customer-Facing-Katalog und dahinter einen technischen Katalog aufzustellen. Manche anderen IT-Service-Management-Framework Provider, die sagen, dass es nicht nötig ist, also zum Beispiel in den Gartner-Dokumenten zu sagen, nein, das ist nicht nötig. ITIL sagt, ja, das ist ganz nützlich, wenn du es aufschneidest auf zwei. Wenn die Organisation bzw. die Services viel zu kompliziert sind, dann macht es meiner Meinung nach wohl Sinn, einen Customer-Facing, also einen Katalog aufzustellen, die für die Kunden kommuniziert werden, und einen technischen Katalog aufstellen, die aber intern bleiben und nicht an die Kunden dann weitergegeben werden. Dann kannst du auch die KPIs auch so definieren. Du stellst dir vor, so wie bei einem Auto. Du fährst ein Auto, du siehst unterschiedliche KPIs, also Key Performance Indikatoren, wie schnell du fährst, wie viel Treibstoff du verbraucht hast. Aber dahinter verbergen sich noch jede Menge Key Performance Indikatoren, die du nur in dem Service nur mit unterschiedlichen Tools dann aus dem Auto auslesen kannst. Also die sind intern gemeint. Die sind sehr wichtig, weil dadurch kannst du es auch messen, wie das wirklich funktioniert. Aber der Kunde braucht es auch nicht unbedingt wissen, ob jetzt die Lambda-Werte ganz genau wie viel sind bei einem Auto. Und ganz genau so ist es mit dem Katalog, dem Customer-Facing-Katalog, dass die Services in diesem Katalog, die für die Kunden gemeint sind, die werden nach außen kommuniziert, wie ich es schon gesagt habe. Und die beinhalten Informationen, die wichtig für Kunden sind. Wie zum Beispiel, bleiben wir bei dem Thema Infrastrukturbereitstellung, dann dabei können schon solche Sachen sein, wie Server-Infrastrukturbereitstellung, virtuelle Serverbereitstellung, virtuelle Maschinen zu bereitstellen, Storage zum Beispiel oder Backup-Infrastruktur bereitstellen, solchen Sachen. Dahinter, bei diesen Service-Definitionen, stehen auch solchen Sachen, warum der Kunde das überhaupt braucht, was kann der Kunde damit anfangen, solchen Sachen, wie der Kunde diese bestellen kann. Und dieser Katalog, dieser Customer-Facing-Katalog kann auch natürlich unterschiedlich sein. Nämlich, es kann möglich sein, wenn du dich mit internen oder wenn die Organisation zu groß ist, zu unterschiedlich ist, kann sein, dass für einen Teil der Organisation ein ganz anderes oder ein bisschen anderes Katalog bereitgestellt wird mit anderen Elementen als für eine andere Abteilung. Ich sage ein Beispiel, Telefonie oder Telekommunikation. Es kann sein, dass du für eine Lokation, wo etwas ein Mission Critical Telefon Customer Care Center dabei ist, dann stehen auf diesem Katalog nur solche Elemente drauf, die wirklich dazu nötig sind, um diese Mission Critical Telefon Center oder der Customer Care Center zu betreiben. Und für ein anderes Location kann es möglich sein, dass es draufsteht, dass es nur aus solche Voice-over-IP-Lösungen dabei sind, die dabei helfen, Kosten zu senken. Ja, und dahinter natürlich, die technischen Elemente kannst du auch schon definieren oder sollst du auch schon definieren, mit welchen Tools und mit welche Lösungen du überhaupt das abdeckst. Die können ganz konkret sein, wie zum Beispiel bei einer virtuellen Server-Bereitstellung oder virtuellen Maschinenbereitstellung können solche Sachen drin sein wie Citrix oder ESX und solchen ganz konkreten Elementen. Mhm. Aber das bleibt schon intern. Bei okay. den Kunden. Ja?
Okay, das heißt, ich nehme meine Services oder ich nehme sie ja nicht, ich fange ja vorher an. Ich schaue mir an, was sind meine Anspruchsgruppen im Unternehmen und schneide entsprechend meine Portfolio-Bausteine da drauf. Das heißt, wenn ich jetzt mal beispielsweise mein altes Unternehmen nehme, da hätte ich Portfolio-Bausteine gehabt, einmal für das Studenten-Lifecycle, also für die Universität. Ich hätte einen Portfolio-Baustein für medizinische Studien gehabt, für das eine Unternehmen. Und ich hätte noch ein Portfolio-Bestandteil Basisinfrastruktur und Support gehabt. Und dort beschreibe ich dann, welchen Nutzen meine Kunden davon haben. Und ich kann dann auf dieser Ebene auch entsprechend dann schon SLAs vereinbaren und die ganzen übergreifenden Dinge regeln. Währenddessen dann unten drunter dann ganz konkrete Dinge kommen, wie beispielsweise ein Service für Projektmanagement, ein Service für Visitenabrechnung, um mal im medizinischen Bereich da zu bleiben und vielleicht auch ein Service für Dokumentenmanagement.
Also Portfolio, auf dem Portfolio, praktisch mit diesen 5 oder 6 oder was auch immer, also mit diesen wenigen Elementen, ist alles dabei, was du kannst. Ja? Mhm. Ein Katalog sind nur die aktiven Elemente drin, was du wirklich jetzt lieferst. Und diese aktiven Elemente, die du jetzt lieferst, die können unterschiedlich sein, die du an wie du es gesagt hast, an eine, wenn wir dabei bleiben, dass eine Universität du lieferst, und dann kann sein, dass kann sein, dass auch geografisch auch gesplittet ist. Es kann sein, dass du unterschiedliche Katalogelemente nur in Deutschland lieferst und unterschiedliche andere Katalogelemente du nur in Österreich oder in Afrika lieferst. Und das ist mal, du hast das Ganze so angefangen, Business Model aufzustellen. Ja? Mhm. Und ein Business Model aufzustellen, eine der ersten Sachen, was du machst, ist segmentieren. Ja, du segmentierst deine Kunden und sagst du, welche Kundengruppen überhaupt du beliefern möchtest. Und an diese Kundengruppen stellst du deine Services auf. Und an unterschiedlichen Kundengruppen kannst du unterschiedliche, seinen Katalog mit unterschiedlichen Elementen dann anbieten.
Ja. Und wenn ich das Portfolio jetzt habe, das heißt, wir haben uns über das Geschäftsmodell, wie du gerade beschrieben hast, genähert, wir haben unsere Kundensegmente, wir haben das Portfolio. Was ist jetzt im Portfolio-Management? Gibt ja einen eigenen Prozess dazu im Eitelbuch. Was mache ich dann jetzt den ganzen Tag?
Bevor du damit anfängst, mit dieser ganzen Geschichte dich zu beschäftigen, die erste Frage ist, das zu definieren, wofür du das Ganze haben möchtest. Das haben wir gerade jetzt mehr oder weniger durchgesprochen. Was wichtig ist dabei, ist, dass du es nie vergessen darfst, meiner Meinung nach, dass es ein Endloszyklus ist. Das bedeutet, dass wenn du es einmal geschaffen hast, damit ist nicht zu Ende. Da musst du es immer neu und immer neu bedenken und immer neu anschauen, ob dieses Portfolio, ob dieser Katalog immer noch passt. Nämlich, wie wir es schon gesagt haben, auf dem Katalog und in dem Portfolio stehen Services dabei in unterschiedlichen Lebenszyklus. Und das kann sich natürlich ändern, abhängig davon, ob du eine oder jene Services noch lieferst, eingestellt hast, ein neuer Service noch dazu liefern möchtest. Das ist wieder mit diesem Service Model kann er was du auch auf deiner Webseite hast, so wie du eine Kring-Seite hast, auch in Verbindung, weil das ändert sich natürlich abhängig davon, welcher Kunden du überhaupt mit deinen Services belieferst. Und das Management selbst beinhaltet auch, dass es ständiges Evaluieren und Aktualisieren deines Portfolios.
Wie viel Prozent meiner Zeit oder wie stark bin ich da mit dem Kunden im Gespräch?
eine gute Frage. Ständig. Aber wie viel Prozentanzahl das deine Zeit ist, beziehungsweise der Zeit des CIOs oder derjenigen, die wirklich mit dem Kundenkontakt verantwortlich sind, ist schwierig zu sagen.
Ja, ich mag jetzt auch nicht wirklich Prozent von dir hören. Mir geht es eher darum, klar zu bekommen, dass das eine sehr kundenzentrierte und eine sehr kundennahe Aufgabe ist.
Genau. Richtig? Ja. Das ist es auf jeden Fall. Und das ist auch mit der Zeit in den letzten 10, 15 Jahren auch, meiner Meinung nach, hat sich drastisch geändert. Wenn wir zurückdenken an die alten Heldenzeiten, vor 2000 vielleicht, dann derjenige, der eine Tastatur gesehen hat, war schon der lokale Gott. Und keiner hat es wirklich gewusst, wofür diese IT das IT dann gut sein wird, aber jeder hat es gewollt. Heute ist es eigentlich ein ausgereiftes Geschäft. Und wenn du es als ausgereiftes Geschäft betrachtest, dann musst du auch damit so vorgehen, wie in dem Geschäft man mit den unterschiedlichen Geschäftsprozessen vorgeht. Das ist der Grund, warum IT und die unterschiedlichen Organisationen, TÜV und die unterschiedlichen Organisationen als Hilfsmittel oder auch selbst Gartner groß geworden sind und das Ganze so etabliert haben, dass diejenigen, die IT-Services anbieten, auch das als ein ausgereiftes Geschäft anbieten können. Prozesse dahinter und auch die unterschiedlichen Gestaltungselemente dahinter. Und dann brauchst du zwangsläufig ähnliche oder die gleichen Elemente und Sachen dazu, als wie du oder welche du zu einem normalen Geschäft oder Geschäftsprozess oder einen Geschäftsabschluss abzuschließen brauchst. Im Maschinenbau gehst du an Kunden ran, musst du ganz bestimmt eine gewisse Menge Marketing auch ausüben, mit deinen Kunden in Kontakt bleiben, das erfahren, was die überhaupt von dir wollen. Und ganz genau, das ist das, was die IT-Abteilungen auch, falls die intern sind, oder die IT-Dienstleister, wenn die auch extern sind und extern dieses Geschäft oder extern diese Services verkaufen, auch machen müssen. Und du hast auch noch ein Wort vielleicht noch dazu. Du hast es gefragt, was passiert, wenn du diese Portfolio und diese Katalogelemente, Portfolio-Katalog nicht hast. Wenn man nachdenkt, alle die externen Anbieter, also die seriösen, die sind sehr aktiv auf Sales- und Marketing-Ebene. Und diese Tätigkeiten sind durch Service-Portfolios und für Service-Katalogs untergemauert. Wenn du ein Geschäftsführer bist oder eine verantwortliche Person für ein bestimmtes Geschäft bei einer Firma bist, der IT-Leistungen in Anspruch nimmt, dann kriegst du auf einer Seite von externen Anbietern ganz gut gestaltete, mit Value Statement ausgerüstete Angebote, Sales-Gespräche führst du mit denen und ganz berechtigt, die versuchen dadurch auch die eigenen Services dir zu verkaufen, dir das klar zu machen, was du als Nutzen daraus hast. Und logischerweise denkst du danach, gut, habe ich das vielleicht auch im Hause? Kann das meine interne IT-Abteilung oder IT-Organisation mir liefern? Und irgendwie musst du dann die Informationen, die von intern bekommst, über die interne Services bekommst, damit vergleichen können, was du gerade von den Großen von außen als Serviceangebot bekommen hast. Wenn das aber nicht so aufgestellt ist und nur, unter Anführungszeichen nur, darüber hörst, ob welche Produkte intern so erreichbar sind, aber du verstehst das nicht, warum das überhaupt dir gut ist und kannst das nicht mehr vergleichen, dann triffst du vielleicht eine Entscheidung, welch für die Firma ungünstig ist. Gehst du vielleicht in die Cloud, wenn es nicht nötig oder kontraproduktiv ist? Oder tust du es überhaupt nicht, weil du es nicht verstanden hast, dass du intern bereits so einen Cloud-Service hast? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass von beiden Seiten eine ähnliche Kommunikation ausgeführt wird auf eine Sprache, welche von einem Geschäftsmann verstanden werden kann.
Dort sehe ich ja das größte Potenzial, was wir als interne IT haben. Über sinnvoll gestaltete Service-Portfolio-Elemente und Services kann ich ja super das Geschäft des Unternehmens mit der IT verbinden und bin eigentlich den externen Anbietern immer eine Nase voraus und nicht wirklich vergleichbar, zumindest nicht aus Kundensicht. Und wenn ich das einmal begriffen habe, dass erstens IT Geschäft ist, interne IT genauso ein Geschäft ist und zweitens ich diese Nähe zu meinem Endkunden massiv ausspielen darf, dann kann mir eigentlich als interne IT nicht wirklich mehr was passieren, weil dann bin ich der Enabler, den eigentlich alle haben wollen, oder?
Genau, und ganz genau deswegen, deine Service-Definition müssen auch vergleichbar sein. Ein Indiz zum Beispiel, dass du falsche oder nicht richtige Service-Definition geschaffen hast, ist das, dass diese Services, unter Anführungszeichen Services, falsche Definitionen sind, in dem Außenwelt nirgendwo zu finden sind als Services. Das bedeutet, das indiziert dir, dass höchstwahrscheinlich hast du es falsch definiert. In der Servicebeschreibung oder in den Servicebezeichnungen. Ich rede hier jetzt nicht darüber, was der Value Statement in der Service Definition ist. Ich rede darüber, dass ein Begriff, was du als Service definiert hast, als Service nicht vergleichbar ist mit einem anderen Service, das nicht zu finden ist in der Außenwelt. Weil es bedeutet in dem Fall, dass du höchstwahrscheinlich kein Service ist, was du definiert hast. Und in dem Fall wird derjenige, der die Entscheidungen treffen muss, ob dieser Service von intern oder extern nehmen soll, ein Problem haben, dass diese nicht vergleichen kann. Ja? Wenn ich dir ein Beispiel geben darf, es gibt noch viele Firmen, die vielleicht Lotus Notes verwenden und die denken nach, ja, wir sollten vielleicht anstattdessen, der Geschäftsführer denkt nach, wir sollten wahrscheinlich E-Mail-Services von extern, von den großen E-Mail-Anbietern, von den Googles oder Microsofts oder wem auch immer dieser Welt nehmen. Dann kriegen ein Angebot, das kostet ein Postfach, kostet dir, weiß nicht, 5 Euro in einem Monat. Und dann kommt die Frage, wie viel kostet es für uns? Und du hast fälschlicherweise, Lotus Notes in dem Fall, falsch als Service definiert. Das ist kein Service, das ist ein Produkt. Und fragst du deinen IT-Verantwortlichen, wie viel kostet mir Lotus Notes? Das kostet 150 Euro pro Nase, pro Mailbox. Er sagt, naja, das ist ganz logisch, dann 5 Euro gegenüber 150. Das Problem damit ist, dass es ein Lotus Notes kein Service ist, das ist nicht nur ein E-Mail-Service, dahinter verbergen sich noch Datenbanken und vielleicht Workflows und solchen Sachen. Deswegen vergleichst du zwei, also Apfel mit Birne und du triffst eine Entscheidung, du gehst fröhlich zu einem externen Provider, kaufst du E-Mail-Services um 5 Euro im Monat pro Nase und dann kommst du drauf, dass jede Menge Sachen nicht drin sind. Ja, ganz einfach deswegen, weil du fälschlicherweise ein Produkt als Service definiert hast.
Das Beispiel finde ich gut. Allerdings plädiere ich definitiv in die Richtung, Services innerhalb des Unternehmens zu definieren, die ich am Markt nicht so einfach bekomme, weil genau das oder die ich am Markt gar nicht bekomme. Weil genau das, was du gerade beschrieben hast, das genau ausmacht. Wenn ich beispielsweise für die Logistik, wenn ich einen Service für die Logistik zur Verfügung stelle, dann umfasst das viele Produkte, Schnittstellen zwischen den Produkten, Schnittstellen zu externen und was auch immer. Und das ist der Service, den ich anbiete. Und der lässt sich am Markt nicht wirklich vergleichen.
Der Service hier kann... In Logistik bin ich nicht so gut, aber der Service hier kann sein zum Beispiel Logistik oder sowas. Dieser Service außerhalb der Firma als Logistik as a Service zum Beispiel, ist natürlich zu finden. Intern kann es auch Logistik as a Service sein, aber bei dem Value Statement, bei der Beschreibung des Nutzen, die Werte, was du für diesen Service intern bekommst, die müssen es ausdrücken, ganz eindeutig, warum du es intern von intern beziehen musst und nicht von außen. Für mich, also die Servicebezeichnungen sollen vergleichbar sein. Das, was in dem Service drin ist, die unterschiedlichen Service-Elementen oder Katalog-Elementen dahinter. Die beschreiben auch das, was du tust. Die können schon unterschiedlich sein. Und bei der Value Statement mussten dabei sein, dass es viel besser ist, wenn du es von intern beziehst, weil ganz einfach wir das Know-how haben, was externe Anbieter nicht haben können, oder bei einer Transition-Phase, wenn du es outsourcen möchtest, sind solche Elemente zu bedenken, die sehr, sehr schwierig sind bei der Transition-Phase oder bei der Übergangsphase. Ganz einfach deswegen, weil du die Firma von intern viel mehr, viel besser kennst als eine externe Anbieter. Können auch unterschiedliche Elemente sein. Aber was der Unterschied ausmacht, ist der Value-Statement, meiner Meinung nach.
Ja, aus meiner Sicht zerfällt dann dieser Logistikservice, den ich jetzt gerade irgendwie kreiert habe, der zerfällt dann wieder logischerweise in Standardbausteine. Und diese Standardbausteine kann und will ich am Markt sourcen, wenn das sinnvoll ist, keine Frage. Allerdings ist das eine Entscheidung, die ich als IT-Leiter treffe. Die trifft nicht mein Kunde.
Dein Kunde ist jetzt der Interne.
Der Geschäftsführer, genau. Die Entscheidung trifft er nicht. Das treffe ich, weil ich bin verantwortlich für die IT.
Wer zahlt dafür?
Mein Kunde, der Geschäftsführer, zahlt für meinen Logistikservice.
Ja, dann letztendlich derjenige, der dafür zahlt, entscheidet, ob er dafür zahlen möchte.
Korrekt, definitiv. Er entscheidet dafür, ob er zahlen möchte. Keine Frage. Er entscheidet nicht darüber, wie ich den Service zur Verfügung stelle. Also ob ich jetzt selber produziere oder ob ich einkaufe. Das ist meine Entscheidung. Das ist diese Lieferkette, von der du vorhin sprachst, die Wertschöpfungskette, die existiert ja nicht nur im Unternehmen, sondern auch ich als Einheit im Unternehmen entscheide, ob ich source oder ob ich produziere.
Ich glaube, es hängt davon ab, ob der CIO, und du redest eigentlich über den IT-Leiter, der als mal einfach als CIO bezeichnet werden kann, wo dieses CIO in der Organisation sich befindet. Idealerweise, dieses CIO befindet sich dann in der Organisation inmitten dem Board. Und dann, das ist letztendlich eine Board-Entscheidung. Wenn der CIO aber zum Beispiel unter dem CFO unterstellt ist, dann kann der CIO jederzeit sagen, das finanziere ich dir nicht. Der CIO kann natürlich in dem Fall auch Vorschläge machen und sagen, okay, das möchte ich outsourcen. Ich rede jetzt nicht über unsere Firma, ich rede jetzt in Allgemeinheiten. Der CIO kann sagen, okay, oder der IT-Leiter kann sagen, das habe ich, möchte ich tun. Und das und die Leitung der Firma will sagen, nein, das werde ich jetzt nicht so bezahlen, finanzieren. Bring mir eine andere Entscheidung.
Wenn das teuer, ja. Letztlich kommen wir jetzt in die Diskussion rein, wie eine IT-Organisation A im Unternehmen aufgehängt ist und B, wie sie sich refinanziert. Solange ich am Budgettropf hänge, bin ich natürlich selbst in Sourcing-Entscheidungen nicht frei. Refinanziere ich mich über meine Services, über das mein Geschäft, dann bin ich schon der Meinung, dass ich über diese Entscheidung völlig frei bin. Im Rahmen von Datensicherheit, Security und was auch immer, freie Entscheidungsbefugnis habe.
Wie gesagt, wir reden, glaube ich, über die gleiche Geschichte, über die Wertschöpfungskette.
Genau. Über die reden wir auf jeden Fall.
Also wenn nach der IT-Abteilung diese Wertschöpfungskette noch irgendein Element, ein Glied sich befindet, der Services als in dem Fall interne Leistungsnehmer, interne Kunde, wie auch immer dieses Glied wir bezeichnen möchten, also Services nimmt, dann kann er mindestens ein Vetorecht haben, sagen, nein, so will ich es aber nicht.
Ja gut, da wir quasi über eine Befehlskette sprechen. Ja, das ist leider so in vielen deutschsprachigen und wahrscheinlich vielen Unternehmen der Welt so. Ja. Sehr schön. Wir sind jetzt schon fast dabei zu streiten. Das finde ich gut. Nee, ich glaube, es sind eine ganze Reihe von Sichtweisen und Ansatzpunkte für mich und für die Hörer dabei, da nochmal drüber nachzudenken. Vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage. Oder lass mich andersrum formulieren. Was verhindert ein sinnvolles Portfolio-Management?
Wenn ich das nicht weiß oder wenn es nicht festgelegt ist, was ist die Mission und Vision der ganzen Firma ist und was die Strategie ist der gesamten Firma, dann kann ich es auch sehr schwierig definieren, was meine Mission, Vision über meine Existenz und was meine Strategie ist. Wenn ich meine Strategie dann nicht kenne, ist es schwierig, ein Geschäftsmodell aufzubauen. Und wenn ich kein Geschäftsmodell aufbauen kann, dann ist es auch schwierig, die richtige Services bzw. Portfolio und Katalog zu definieren. Also erste Geschichte ist, das zu wissen, wohin die Reise geht. Warum bin ich überhaupt da als IT-Abteilung und was liefert meine Firma? Also mal grundsätzlich die Frage zu wissen, wer bin ich oder wer sind wir? Zweite Frage, was man meiner Meinung nach wissen muss, ist ähnlich. Wer sind meine Kunden? Und das ist sehr wichtig. Wer sind die Endkunden? Die Kunden meiner Firma? Und wenn ich auch, wie gesagt, als Kunde meine interne Leistungsnehmer bezeichne, wer sind dann meine internen Kunden? Weil nämlich alle diese Value Statement, also die Wert- bzw. Nutzendefinitionen, die müssen vom Kundensicht definiert werden. Was ein Wert für den Kunden, für meine externen, internen Kunden überhaupt sind. Wenn ich meine Kunden nicht kenne, es ist unmöglich, das richtig aufzustellen, weil ich es nicht weiß, was die überhaupt von mir wollen. Dann kann ich es auch nicht in den Vordergrund bringen, was meine Werte für meine Kunden sind. Dann, wir haben schon das erwähnt, die Wertschöpfungskette zu wissen, wo die IT-Abteilung oder die IT-Organisation aufgehängt ist. Das ist im Zusammenhang damit natürlich, das zu wissen, wer der Kunde ist und wer bin ich. Weil nur dadurch kann ich das definieren, wer sind wir zusammen. Und dadurch, wenn ich definiere, wer wir zusammen sind, können wir einen Nutzen für die externen Kunden gemeinsam schaffen. Aber wenn ich es richtig definieren kann, wer wir gemeinsam sind, dann wird es akzeptiert und wird es auch gern gesehen, wenn ich es auch in den Vordergrund bringen kann, was ich überhaupt als Werte innerhalb der Firma liefern kann. Also ich glaube, dass diese Dreieck, das zu wissen, wer der Kunde ist, das zu wissen, wer ich bin und das in den Vordergrund zu bringen, wer wir zusammen sein können, das ist eigentlich das, was man überhaupt wissen muss, um mit dem Portfolio und Katalog anfangen zu können.
Dem habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Von daher, Valent, ich bedanke mich bei dir für das interessante Gespräch, auch für den Ansatz eines Streites und hoffe, dass wir uns spätestens nächstes Jahr in Wien wiedersehen.
Robert, ich danke dir für die interessanten Fragen.
Soweit mein Gespräch mit Valent. Jetzt bin ich auf deine Sicht auf das Service-Portfolio gespannt. Wie läuft das bei dir im Unternehmen? Schreib einfach in die Kommentare zur Podcast-Folge auf www.different-thinking.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.